Fotografie neu denken, der Podcast.
Ja, herzlich willkommen und moin zu einer weiteren Episode in der 9. Staffel von Fotografie neu denken, der Podcast. Ja, wir gehen langsam auf den Frühling zu, die Bundestagswahl steht an und ich bin gespannt, wie das alles ausgeht. Interessante Zeit gerade. Zwei kurze Hinweise vorab. Am 15. April um 0 Uhr geht unser Teilnahme- und Einreichungsformular online auf www.deutscherfotobuchpreis.de. Dann können alle, die Fotobücher machen, also Kunstschaffende, AutorInnen und Verlage aus dem sogenannten Dachraum, also Deutschland, Österreich, Schweiz, ihre Publikationen zum Fotobuchpreiswettbewerb einreichen. Die Titel dürfen ein Veröffentlichungsdatum zwischen dem 15. Juni 2024 und dem 14. Juni 2025 haben. Für Einreicher und insbesondere Verlage, die mehrere Titel einreichen möchten, bieten wir ein attraktives Paketangebot. Unser Ziel ist es nämlich, alle Fotobücher eines Jahres aus dem Dachraum entsprechend der Teilnahmebedingungen vorliegen zu haben. Denn alle Einreichungen, und das ist etwas sehr Besonderes, alle Einreichungen, alle eingereichten Titel werden in ein Fotobucharchiv überführt. Und zwar gründen wir das gerade in der Staatlichen Bibliothek in Regensburg. Denn diese Bibliothek muss entsprechend einem Gesetz alle Publikationen aufbewahren. Anders als andere Bibliotheken, was ich auch nicht wusste, die zwischendurch mal aufräumen und Bücher wegschmeißen. Und wir arbeiten daran, die vorangegangenen Jahrgänge auch nach Regensburg zu holen. Weiterführende Informationen und unser Newsletter auf www.deutscherfotobuchpreis.de. Ja, und damit habe ich eine schöne Brücke geschaffen, denn die Fotobücher des Jahrgangs 24 und 25 sind unterwegs auf Ausstellungstournee und jetzt gerade in Reutlingen in der Stadtbibliothek, wo sie noch bis zum 29. März zu sehen sind. Und zwar dienstags bis freitags jeweils von 10 bis 19 Uhr und Samstag von 10 bis 14 Uhr in der Spendhausstraße 2 in 72764 Reutlingen. Vielen Dank an alle Beteiligten und vor allem vor Ort vielen Dank an die Leitung der Stadtbibliothek. Ja, mein Interviewpartner heute habe ich über Thomas Füser vom Swan Magazine, der letztes Jahr bei uns in der Fotobuchpreisjury war, kennengelernt und im Dezember persönlich auf Usedom getroffen. Denn er hat mich zu seinem jedes Jahr stattfindenden sogenannten Andreas Jorns Meetup eingeladen, gemeinsam mit vielen anderen interessanten Referentinnen. Kurz zu Andreas Jorns, er wurde 1966 geboren, lebt mit seiner Frau in Hahn im Rheinland, hat lange in der Bankbranche gearbeitet und sich dann als Porträt- und Aktfotograf einen Namen gemacht. Er ist Autor von 3 Fotobüchern, die bei Data Becker und im D-Punkt Verlag erschienen sind und publiziert bereits viele eigene Bildbände im sogenannten Self-Publishing-Bereich. Am 8. Februar 2025 erschien sein 9. Bildband mit dem Titel Im Jahr des Drachen. Laut eigenen Angaben hat er insgesamt bisher mehr als 10.000 Bücher verkauft. Ende 2023 hat Andreas Jorns bekannt gegeben, seine Arbeiten nicht mehr in den sozialen Medien zu veröffentlichen. Stattdessen bringt er 2-mal im Jahr eine Zeitung mit dem Titel Einblick heraus, die er gratis an alle Interessenten verteilt. Wie das genau geht, hören wir gleich im Gespräch. Die Arbeiten von Andreas Jorns waren bereits in etlichen Ausstellungen zu sehen und neben seinen künstlerischen Arbeiten ist Andreas Jorns zunehmend auch in sozialpolitischen Projekten engagiert, unter anderem mit älteren Menschen und mit Jugendlichen. Das Ergebnis eines solchen Projekts war zum Beispiel vom Dezember 21 bis November 2022 im Museum Kunst der Westküste auf Föhr zu sehen. Seit Dezember 2020 gibt er seinen Podcast Radio Jorns heraus, in dem er Themen der Fotografie mit Musik aus seinem Plattenregal kombiniert. Er ist wie ich berufenes Mitglied in der DGPH. Darum herzlich willkommen zu meinem Podcast, lieber Andreas. Viele Grüße nach Hahn.
Guten Morgen, Andy. Liebe Grüße nach Essen.
Ja, viele Grüße zurück auch nochmal. Und jetzt meine erste Frage natürlich. Wie bist du denn zur Fotografie gekommen? Und das ist sicherlich natürlich eine etwas längere Geschichte, aber versuch das mal so ein bisschen zusammenzufassen.
Also tatsächlich wäre das per se eine abendfüllende Geschichte. Ich weiß, dass wir hier aber zeitlich limitiert sind, deswegen versuche ich mich kurz zu fassen. Fotografieren tue ich, also das, was man hobbymäßig Knipsen nennt, seit einem ungefähr 14. Lebensjahr. Da habe ich mir immer die Kamera von meinem Papa gemopst, also ohne sein Wissen, was auch nicht so cool war, weil ich es nämlich anschließend in Kassel bei der Documenta irgendwo in irgendeinem Café vergessen habe, verloren habe. Ist dann also auch nie wieder aufgetaucht, dann musste ich das beichten. Und habe mir dann relativ schnell eine eigene gekauft, habe später selber so ein bisschen auch entwickelt. Ne? War ja damals ein alter Sack, ne? Damals war ja alles analog und auf Film fotografiert, selbst entwickelt, schwarz-weiß und lange Phase halt hobbymäßig fotografiert. Dann wurde das ein bisschen intensiver, als ich irgendwann mal online in Foto-Community und was man halt alles kennt und Nikon-Fotografie-Forum, kann ich mich erinnern. Und da hat dann irgendjemand mal gesagt, hey, habt ihr Lust mal, ich suche ein paar Freiwillige, die Lust haben, auch einen Workshop zu machen in einem Studio in Hamburg, so Menschen zu fotografieren. Ich hatte noch nie Menschen fotografiert. Und dann habe ich den gebucht und hatte unheimlichen Spaß daran und habe dann von dem Moment an mich sehr stark so auf alles rund um die Menschenfotografie konzentriert und das so stark, dass ich dann auch mal Blogartikel geschrieben habe, als das damals losging mit Blogs. Den wiederum hat dann jemand vom Data Becker Verlag, den es damals noch gab in Düsseldorf, gelesen, mich angerufen, gefragt, hey Jons, hätten Sie Lust, ein Buch zu schreiben über das Thema. Das ging um Blitzen, Blitzfotografie. Und dann habe ich natürlich nichts Besseres zu tun gehabt, als zu sagen, ja klar, mache ich, ne? Schreibe ich ein Buch. Weil die Wahrheit ist, ich wollte immer schon mal ein Buch schreiben, und aber eigentlich so ein Thriller oder irgendwie sowas. Und da dachte ich, oh, ist ja eine ganz gute Fingerübung, machst du das mal. Vorausschicken, dass ich gelernt habe, Bankkaufmann. Ich war viele Jahre Banker, habe mich dann selbstständig gemacht als Unternehmensberater. Ich habe das also alles nebenbei gemacht, logischerweise. Also auch dieses Buch habe ich abends und am Wochenende geschrieben, abgegeben beim Data Becker Verlag, und dann lag das halt vor, es muss so 14, 15 Jahre her sein, bei der Fotokina dann, die es da ja damals noch gab, aus. Und ich saß da unvermittelt und habe Bücher signiert. Und hatte unheimlichen Spaß daran und hatte unheimlich viel Feedback für dieses Buch. Also Menschen, die zu mir gekommen sind, boah, tolles Buch, geben Sie auch Workshops zu dem Thema, pipapo. Und gleichzeitig war ich in meinem Beruf nur noch so semi-zufrieden. Und dachte, habe dann mit meiner Frau gesprochen, ja, hätte, wäre, könnte. Und dann sagt sie nur, die hat das natürlich viel mehr gesehen als ich, dass ich nicht mehr so richtig zufrieden war, dass ich auch gesundheitlich angeschlagen war. Ja, mach doch. Und dann habe ich eigentlich in einer Nacht- und Nebel-Aktion alles gekippt, habe meine Gesellschaftsanteile verkauft an meine Mitgesellschafter und habe gesagt, ich bin jetzt Fotograf. Ja, ich habe ein zweites Buch geschrieben, auch über Blitzfotografie für den D-Punkt Verlag. Und dann habe ich mich so ein bisschen da reingehangelt, also völlig verrückt, also eigentlich völlig falsch rum. Ich habe mit Workshops angefangen. Also ich habe mich die ersten anderthalb Jahre mit Workshops über Wasser gehalten, habe dann ein bisschen Auftragsfotografie gemacht, gemerkt, dass mir das nicht liegt, weil das, was die Kunden wollten, fand ich mal doof. Und das, was ich gemacht habe, fanden die nicht immer gut. Und so habe ich dann schnell den Weg gefunden, also Erfahrungen mit Büchern hatte ich dann. Ich wollte immer einen eigenen Bildband machen, und dann habe ich angefangen zu arbeiten für den eigenen Bildband. Das ist jetzt 12 Jahre her. Und und der Rest ist Geschichte.
Sehr interessant. Also du hattest gar nichts mit, also du hattest keinen kreativen Beruf und auch nichts damit zu tun, sozusagen.
Ja, und das ist sehr interessant. Jetzt nochmal ein Blick ins Nähkästchen. Meine Patentante, die am gleichen Tag übrigens Geburtstag hatte wie ich, das hat sie mir jedes Mal, wenn wir uns zum Geburtstag gesehen hat, dann natürlich wieder erzählt, war Hobbyastrologin, und also sie hat Horoskope für die ganze Verwandtschaft gemacht. Verwandtschaft und Bekanntheit. Aber jetzt nicht so Horoskope im Stil von Bild-Zeitung, sondern sehr, sehr ausführliche. Und sie hatte mir als Kind schon prophezeit, du wirst mal Künstler, Andreas. und bin Fischegeborener, da liegt das offensichtlich dann irgendwie so ein bisschen im Sternzeichen, Aszendent, Wassermann bin ich, glaube ich, weiß es gar nicht genau. Jedenfalls ist das so eine Konstellation, da muss der Junge Künstler werden. Und als ich dann Banker wurde, konnte sie das überhaupt nicht verstehen. Sagt sie, das steht, es ist hier nicht in den Sternen, ich verstehe das nicht. Leider, die liebe Tante Hilde hat das leider nicht mehr mitbekommen, dass es dann mit, sagen wir, 25 Jahren Verspätung dann doch so weit gekommen ist. Also das Kreative schlummerte offensichtlich in mir, musste aber warten, rausgelassen zu werden, wenn man so will.
Jetzt interessiert mich mal der so Moment, also du gehst dann irgendwie abends zu deiner Frau nach Hause und sagst, ich steig aus, ich mach was Neues, oder?
Ja, so ein bisschen, aber eigentlich war es eher andersrum. Also ich hatte vielleicht tief in mir diesen Gedanken oder diese, ja, ich meine, wer macht nicht gerne sein Hobby zum Beruf? Aber ich habe das für völlig unrealistisch gehalten, wenn ich ganz ehrlich bin. Was wusste ich denn über den Beruf Fotografie oder Beruf Fotograf? Nichts. Und auch wenn das vielleicht vor 14 Jahren, 13, 14 Jahren noch ein bisschen anders war als heute, bin da ja ziemlich unbeleckt reingegangen in die ganze Geschichte. Was ich hatte, war ein betriebswirtschaftliches Know-how. Ich wusste, wie man Liquiditätspläne schreibt. Also das ist sicherlich auch etwas, was mir dann später oder bis heute hilft, so ein bisschen den Überblick zu haben. Aber und ich fotografierte gerne. Aber das allein ist jetzt noch nicht so unbedingt das Erfolgsrezept, kann man sagen. Das ist aber ein bisschen typisch für mich, weil ich sehr gerne Dinge aus dem Bauch heraus entscheide. Jedenfalls waren das so Gespräche abends beim Abendessen. Wir haben ja beide viel gearbeitet und haben uns dann mal ab und zu beim Abendessen gesehen. Und irgendwann war sie es eigentlich, die mir sagte, ich weiß, was du willst, du sprichst es halt nur nicht aus. Ne? Mach das doch. Und dann war ich so derjenige, der gesagt hat, nee, also ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ne? Und dann hat sie gesagt, ach Quatsch, das wird schon, ich kenne dich, du schaffst es. Außerdem verdiene ich ja auch Geld. Und wenn du nach 2 Jahren feststellst, das war dann doch ein Rohrkrepierer, findest du ja immer wieder einen Weg zurück. Und so war das dann.
Also war das dann schon eher ein Sprung ins kalte Wasser oder hast du dich dann gleich wohlgefühlt?
Doch, der Witz ist tatsächlich, ich war, kurzer Schwenk zurück, ich war nie wirklich unzufrieden als Banker oder als Unternehmensberater, also viele Jahre. Die letzten Jahre waren dann immer, also die letzten 2 Jahre in der Bank waren nicht so und die letzten 2 Jahre vielleicht als Unternehmensberater auch nicht. Aber nicht so, dass ich jetzt mit Magenschmerzen zur Arbeit gefahren wäre. Also ich habe das schon auch gern gemacht, aber es war so ein Gefühl, das habe ich aber erst im Nachhinein herausgefunden, dass ich immer so das Gefühl hatte, ich bin noch nicht angekommen. Ich kann es nicht besser beschreiben. Das ist so, also kein Gefühl der Unzufriedenheit, aber auch insgeheim, da kommt noch was, da ist noch was. Also ich bin noch nicht fertig, auf gut Deutsch. Und der Tag, als ich vom Notar kam, damals mit meinen Mitgesellschaften, wo ich die Anteile überschrieben habe in einer Unternehmensberatung, von dem Moment an war das komplett weggefallen und ich hatte das Gefühl, so, da bin ich jetzt. Hat mich selber überrascht, weil das so, ach krass, dann hättest du das ja auch eher machen können oder so. Aber ne, wie das so ist, es gibt immer so die Momente, da geht irgendwo eine Tür auf und ich bin dann halt mal durchgegangen und es war genau richtig.
Also die Tür, die Tante Hilde da schon irgendwo mal gesehen hat.
Da habe ich mich viele Jahre später dran erinnert. Ich schreibe seit 2 oder 3 Jahren schreibe ich an einer, klingt jetzt bescheuert, an so ein bisschen was Autobiografischem. Ne? Also immer mal runterschreiben in meinem digitalen Notizbuch, weil ich Lust habe, irgendwann auch nochmal tatsächlich den Roman, den ich immer schreiben wollte, und eben gespickt mit dem, was man so erlebt als Fotograf. Und da ist mir Tante Hilde wieder eingefallen.
Ja, und dann ging das los, oder? Musstest du dir dann die Jobs suchen oder hattest du schon Kontakte geknüpft vorher?
Nee, also Kontakte hatte ich eigentlich ja nicht wirklich, bis auf die Workshop-Interessenten. Das war toll, das war ein richtiges Asset, wie man so schön sagt. Was toll war, dass ich hier auch durch ganz viele Zufälle etwas gefunden habe, was dann mein Fotoatelier wurde. Direkt bei mir, 900 Meter Luftlinie von unserem Haus entfernt in Hahn. Ja, und dann hatte ich das und dann war so der Moment, so, ich wäre jetzt soweit. Jetzt können die Kunden kommen. Also was macht man erstmal klassisch Privatkundengeschäft? Aber ich habe relativ schnell gemerkt, das macht mir gar nicht so einen Spaß. Und dann habe ich mich daran erinnert, naja, du hast deinen alten Beruf geschmissen, weil es nicht mehr das war. Warum sollst du jetzt etwas machen, was dir nicht so viel Freude bereitet? Ich wusste dann also irgendwann nach all dem Tun, was ich vielleicht nicht will, und hatte immer zwei Visionen, schon als ich angefangen habe, eigene Ausstellung, eigener Bildband. Ich habe damals viel Porträts fotografiert, da hatte ich so meinen sicheren Hafen gefunden, das konnte ich, das wollte ich, schlichte Schwarz-Weiß-Porträts, das mochte ich, mich auch sehr intensiv mit Menschen auseinandersetzen. Und dann kannte ich jemanden halt schon ein paar Jahre, die habe ich dann angesprochen und gesagt, hey, wollen wir mal ein Bildband zusammen machen? Ich fotografiere dich mal so ein Jahr lang und daraus machen wir ein Bildband. Und so kam das dann zu meinem allerersten Bildband uninvited. Ach ja, und dann, bevor du fragst, die Idee zu haben, zu einem Bildband ein Bildband zu machen, sind ja immer noch zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich hatte ja in Anführungsstrichen einen Verlag, ne, den D-Punkt Verlag, für den hatte ich zwei Bücher geschrieben. Und habe damals den Herrn Rosbach, damaliger Verlagschef, auf der Fotokina getroffen und gesagt, Mensch, Herr Rosbach, ich will jetzt ein Bildband machen. Wollen Sie den verlegen? Ne? Würde ich dann gerne in Ihrem Verlag rausbringen. Und dann sagt er, Mensch, also richtig erkundigt haben Sie sich aber nicht, Herr Jons. Ne? Also wir machen gar keine Bildbände, das ist nichts für uns. Ne? Lohnt sich nicht. Auflagen viel zu klein, kann man kein Geld mit verdienen. Aber wir wünschen Ihnen ganz viel Erfolg. Und habe ich mich artig bedankt. Und gesagt, ja, okay, dann muss ich es wohl selber machen. Hab ein bisschen nach links und rechts geguckt und festgestellt, ich war früh Bildbandsammler, ne? Also hinter mir siehst du einen Teil davon. Gerade wenn du so ins Regal guckst, ich habe so 500, 600 Bildbände zu Hause. Aber jetzt hatte ich keinen Verlag. Also Mosel-Schirmer-Taschen, das war alles eine deutliche Nummer zu groß. Dann habe ich gegoogelt, ja, es gibt ja Self-Publisher. Also machst du das selbst. Und in Deutschland gab es genau einen, der das gemacht hatte, kurz bevor ich dann losgelegt habe. Das war der Simon Bolz mit seiner Aktfotografie. Dachte ich, guck mal, der hat das gemacht, hab mich erkundigt, auch der hat eine tausende Auflage gemacht, aber tausend, meine Güte, ist ganz schön viel. Ich kürze das jetzt mal ab, ich habe ganz viele Druckereien angeschrieben und fast keine Antwort bekommen und habe mich dann so ein bisschen da selber durchdeletiert und ich frage mich selber, wie das überhaupt funktioniert hat. Jedenfalls habe ich einen ersten Bildband mit einer kleinen Auflage von knapp 400 Exemplaren gemacht und war total happy, als ich die verkauft habe.
Also du hast tatsächlich alle 300, 400 Stück direkt verkauft?
Jetzt kommt wieder so der Unternehmensberater, das hat mir dann geholfen, weil es war ja relativ schnell klar, also eigentlich haben die meisten Druckereien schon abgewunken bei 500. Die sagen also, komm, 1000 ist Untergrenze. Ne? Damals war das so. Offset-Druck macht nur Sinn ab 1000, lieber 2000, 3000 Exemplare. Ja, das war natürlich völlig illusorisch für mich. Kleinere Auflage. Hinzugehen und zu sagen, nee, ich mache eine 100er oder 50er, also A, ging das nicht mit den Druckereien, B, war das auch irrsinnig teuer. Wäre es irrsinnig teuer gewesen. Ne? Das ist halt diese Degression in den Kosten. Je mehr du machst, desto günstiger wird das pro Stück. Und jetzt war ich habe jahrelang meinen Mandanten, das waren ja kleine Unternehmen, kleine und mittelständische Unternehmen, habe ich gepredigt, wie wichtig es ist, zu investieren. Ne? Und dann musste ich das halt machen. Also ich hatte keine Angst vor der Investition. Ich hatte auch keine Angst zu sagen, natürlich verkaufe ich die nicht sofort, dann lagere ich die halt. Verkaufe ich die halt 3, 4, 5 Jahre, ist doch egal, habe einen großen Keller. Und damals dann nicht so bedacht, dass ich ja jedes Jahr, also das war da ja auch nicht absehbar, ich habe dann ja fast jedes Jahr irgendeine Printpublikation gemacht und jetzt mein neuer ist, glaube ich, meine 18. Printpublikation und dann wurde es dann irgendwann eng im Lager.
Du machst ja auch regelmäßig Ausstellungs- und Lesetouren sozusagen oder Büchertouren. Hast du das damals auch schon gemacht?
Ich habe das damals noch gar nicht gemacht. Also meine erste Tour, die ich für ein Bildband gemacht habe, war tatsächlich für meinen dritten Bildband. Das war diese Monografie, an der ich 3 Jahre gearbeitet habe mit Katharina damals. Und da kam uns die Idee, weil wir so sehr viele Fragen auch hatten, wie ist denn das gewesen mit eurer Zusammenarbeit? Wie ist denn das entstanden? Fahren wir mal rum. Und dann haben wir so 20 Stationen, glaube ich, ungefähr in Deutschland abgefahren und haben uns da hingesetzt und haben über unsere Zusammenarbeit erzählt, ein paar Bilder gezeigt und haben dann auch Bücher vor Ort verkauft. Da habe ich gemerkt, wow, das funktioniert richtig gut. Also wenn die Menschen, A, lernen dich auch einige kennen, die ich bisher nicht kenne. B, die können mal reingucken in so ein Ding. Das ist natürlich auch was anderes, als online mal irgendwo 2, 3 Bilder zu sehen. Und sie lernen Kontext, also sie lernen Hintergründe. Worum geht's da eigentlich? Wie ist die Entstehungsgeschichte? Making of, Behind the Scenes, all solche Geschichten. Und da habe ich gedacht, das ist toll, das merke ich mir mal, das mache ich irgendwie nochmal. Dann hat es aber ein paar Jahre gedauert, bis ich das wieder gemacht habe, weil dann ja auch Corona dazwischen kam und einige andere Geschichten. Und dann habe ich das dann kam meine Auszeit vorletztes Jahr und habe ich gedacht, ich muss das wieder machen. Ich hatte, also es war Corona, meine Auszeit, neue Hüfte, also auch gesundheitliche Malessen. Ich habe mein Atelier aufgegeben, weil das keinen Sinn mehr. Ich machte schon lange, lange keine Auftragsfotografie mehr. Mit Corona konnte ich auch keine Workshops mehr machen. Ich war dauernd unterwegs, weg mit dem Kostenblock. Jetzt war das Ding weg. Also, wenn die Leute nicht mehr nach Hahn kommen, muss ich zu den Leuten fahren. Und dann war ja folgerichtig, ach ja, du hast ja damals bisher auch rumgefahren. Mach das doch nochmal. Und das habe ich dann letztes Jahr zum ersten Mal wieder und dann auch richtig groß, Deutschland und Österreich, 30 oder 33 Stationen und habe gar nicht explizit zu einem Bildband. Der Bildband war Anlass damals, letztes Jahr finally. Aber eigentlich habe ich über meine fotografische Entwicklung erzählt. Und das ist sehr, sehr gut angekommen. Ja.
Müssen die Leute was bezahlen vor Ort oder ist dann freier Eintritt?
Meine Vorträge sind grundsätzlich ist freier Eintritt. Es sei denn, es wird jetzt sowas mal von, ich bin jetzt bei Leica in Wetzlar zum Beispiel und im März halt einen Vortrag, die machen so 10 Euro Unkostenbeitrag, weil da gibt es dann auch so ein bisschen Getränke und kleine Snacks. Und die haben mir gesagt, die machen einfach bessere Erfahrungen, weniger No-Shows, wie es so schön heißt, wenn wenigstens ein Zehner gezahlt wurde. Ne? Und aber ansonsten kostet das nichts. Ich gebe gerne mal einen Hut rum hinterher, wer das jetzt irgendwie toll fand. Weil ich habe letztes Jahr, die Vorträge waren zum Teil 3 Stunden lang. Ich hatte hinterher schon einen trockenen Mund. Du hast ja eine leicht abgespeckte Version, hast du zum Teil, glaube ich, mitbekommen auf Usedom. Da habe ich den das allerletzte Mal gehalten und jetzt mein neuer Vortrag, wo es jetzt wirklich um meinen neuen Vortrag geht, um meinen neuen Bildband geht, der wird aber kürzer. Also so. Ich strebe an maximal 1,5 Stunden, das ist ja schon lang genug.
Aber dann ist es ja interessant auf jeden Fall. Wenn ich mir das jetzt vorstelle, 33 Orte, wie finanzieren sich die Orte? Musst du eine Miete zahlen?
Nee, also tatsächlich habe ich irgendwann vorletztes Jahr dann rumgefragt, ich hatte ja immer viele Anfragen, ey Andreas, wann kommst du mal nach, wann kommst du mal hierher, wann kommst du mal? Und dann habe ich einen Newsletter, das ist ein relativ wichtiges Instrument für mich, in meinem Newsletter geschrieben, so ich will das jetzt mal machen nächstes Jahr, wo soll ich denn hinkommen? Ich bräuchte aber jemanden, der vor Ort vielleicht einen Raum organisiert, wo wir das Ganze machen können. Ich würde das technische Equipment mitbringen. Ich brauche eine weiße Wand. Laptop und Beamer bringe ich mit. Und es muss ein Raum sein, der groß genug ist für ein paar Leute, der bestuhlt werden kann. Und dann war das so eine Entwicklung, das fing dann ganz so tröpfelnd an und wurde dann immer mehr. Und so war ich dann. Dann hat ein Fotoclub mal gesagt, ach komm doch mal hier nach Eutin, wir sind hier, also Schleswig-Holstein, wir sind hier ganz fotobegeisterte Leute, wir mieten hier mal das örtliche Kino an. Das ist so ein kleines, altes Programmkino. Da habe ich das in einem Kino gemacht. Ne? Genau, in Dresden war es genauso. Oder ich war im Norden, in Ostfriesland, in einer Volkshochschule. Ich war in Studios. Ich war bei Leica, sowohl in Wetzlar als auch in Düsseldorf. Ich war in Heidelberg und in Nürnberg. Also dieser Kontakt zu Leica besteht ja seitdem ich 2022 meine Ausstellung in Düsseldorf hatte. Und dann spricht sich das so ein bisschen rum und dann, die sind ja auch immer daran interessiert, dass die so ein bisschen Content produzieren, dass sie Veranstaltungen machen, wo sie die, also nicht nur einfach, das macht Leica ja sehr, sehr gut. Die verkaufen ja nicht nur ihre Produkte, sondern es gibt ja ganz viele Galerien, da kannst du dann hingehen und Bilder gucken. Und da ist der, das ist auch ein angemessener Rahmen, dass da mal einer ist und ein bisschen was über seine Fotografie erzählt.
Jetzt bist du ja Banker, das muss sich ja auch refinanzieren. Also wenn du in Hahn wohnst, in Eutin einen Vortrag hältst, musst du übernachten.
Ja, guter Punkt. Also ich mache einiges tatsächlich unentgeltlich. Hier ist es so, das alles hätte nicht funktioniert, wenn wir uns nicht vorletztes Jahr so ein Campervan gekauft hätten, einen Bulli, einen VW. Ein T6 und mit dem bin ich jetzt wirklich unterwegs und stehe dann auf irgendwelchen Wohnmobilstellplätzen oder auch mal einen Campingplatz, wenn es eine ländlichere Region ist. Großstädte haben ja häufig so Stellplätze, wo du stehen kannst. Also das ist so ein bisschen das Rock'n'Roll-Leben, weißt du, ich gebe einen Hut rum und verkaufe meine Bildbände aus dem Kofferraum raus. Ist mir so hinterher aufgefallen, dass ich das eigentlich, das macht schon Spaß auch. Es ist natürlich nicht mehr das Luxusleben, was ich vielleicht mal hatte mit 5-Sterne-Hotels, aber ich vermisse es auch gar nicht. Für mich ist es eher so eine, es gibt so eine Weltenbummlerin, die macht überall so Extremwalks weltweit und die hat Vorträge gehalten über das Thema Reduzierung der Glücksschwelle. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil sie sagt, wie schön das ist, wenn du einfach 5 Tage durch irgendeinen Urwald läufst und am 6. Tag kannst du dann mal heiß duschen. Diese Dusche genießt man dann natürlich viel mehr. Oder wenn du wochenlang auf dem Boden pennst und hast dann alle Jubeljahre mal ein Hotelbett. Das ist ja ein ganz, ganz anderes Vergnügen. Und tatsächlich ist es so ein bisschen etwas, was ich jetzt mache. Ich sehe all das, was ich tue, ich habe ja auch noch meinen Podcast Radio Jorns, wo ich GEMA-Gebühren für bezahlen muss, weil ich da Musik spiele. Ich habe meine Zeitung Einblick, ne, 2-mal im Jahr. Die kostet ja auch Geld, die ich verschenke. Das ist alles, wenn du so willst, aber auch Werbung. Also, ne, also sind wir wieder beim Thema Investieren. Und damit jetzt die Menschen nicht zu mitleidig werden, muss man gar nicht. Fühle mich wunderbar damit. Es ist ganz großartig und unterm Strich kann ich auch sagen, ich habe im letzten Jahr durch diese Tour doppelt so viele Bildbände verkauft wie im Jahr davor. Also wie in einem Durchschnittsjahr. Doppelt so viele. Und da kannst du dann sagen, da kannst du dann auch mal die ganzen Spritkosten, da kommt einiges zusammen, ist einiges zusammengekommen, 30.000 Kilometer gefahren letztes Jahr. Kann man dann investieren, unterm Strich bleibt dann trotzdem etwas übrig. Es ist wirklich so, wenn du vor Ort bist und die Menschen, es ist gar nicht so, dass ich die Bildbände immer vor Ort verkauft habe, ne? Sondern viele lassen das sacken, aber ich habe das gemerkt, zum Beispiel in Österreich, da war ich letztes Jahr 2 Wochen, habe da ein paar Bildbände verkauft. Und dann war ich schon wieder zu Hause und dann habe ich 2 Wochen lang fast jede Bestellung, die im Onlineshop reinkam, war aus Österreich. Wirklich so und mit so einem Text auch noch, ich habe deinen Vortrag in Wien gesehen, habe deinen Vortrag in Gmunden gesehen oder in Linz und das war großartig und jetzt will ich den Bildband haben oder den. Ich habe ja einiges in meinem Webshop, ist ja vieles noch verfügbar und so macht das unterm Strich tatsächlich Sinn.
Jetzt gibst du ja auch 2-mal, 3-mal im Jahr oder so die Zeitschrift Einblick heraus. Berichte doch nochmal darüber. Das finde ich auch super spannend. Wie kam es dazu und wie funktioniert das?
Ja, die Idee hatte ich auch vorletztes Jahr in meiner Auszeit. Ich war schon reichlich Social Media müde geworden und war schon viele Jahre relativ sparsam, was das Posten von Arbeiten angeht, weil ich das meiste natürlich immer zurückhalten wollte für meine Printpublikation. Ich wollte das nicht vorher rausblasen. Und dann kommt noch hinzu, wird das wirklich wertgeschätzt und dann werden die Bilder auch noch beschnitten. Also all die Dinge, die einem so ein bisschen das Herz bluten lassen. Und irgendwann, als ich dann irgendwo auf dem Campingplatz in Norwegen saß und auf dem Fjord geguckt habe, gesagt, ich mache das gar nicht mehr. Ich poste einfach keine Arbeiten mehr auf Instagram und gehe da auch ganz offensiv mit um. Aber irgendwas muss ich ja machen. Und dann kam so ein Dreizeiler, ich hatte ja auch so einen kompletten Social Media Detox, habe mich ja komplett runtergefahren, wir waren ja 4 Monate unterwegs und was ich aber gelesen habe, so Nachrichten und dann kam so die Nachricht über den Ticker, Color Photo gibt es ab August nur noch als E-Paper, nicht mehr als Printmagazin. Und diese Zeitschrift Color Photo kennen bestimmt einige noch, die habe ich bestimmt 10, 15 Jahre abonniert früher. Ne? Also so eine Institution wie Fotomagazin und was es da so gab. Und das ist ja nur eines von vielen Printmedien, die verloren gehen oder die an Bedeutung verlieren, die massiv an Auflage verlieren. Und ich finde das so schade. Ich habe eingangs gesagt, Fotografie beginnt mit dem gedruckten Bild und immer mehr Gedrucktes verschwindet. Die Leute gucken sich das nur noch auf dem Smartphone oder auf dem Tablet an und das gefiel mir nicht. Ja, muss halt eine Zeitung machen. Und dann habe ich recherchiert, was kostet das eigentlich, so eine Zeitung zu machen. Dachte ich, okay, sind so 2.000 Euro pro Ausgabe, weil ich brauche ja einen, der mir das Ding layoutet. Dafür kann ich 1.000 Exemplare bekommen und die verschenke ich dann. Und dann ist mir etwas eingefallen, Stichwort alter Sack. Kannte das auch früher aus der ZDF-Hitparade, wenn dann die Künstler da waren und ganz am Ende wurde immer eingeblendet, wenn du ein Autogramm haben willst, schick einen frankierten Rückumschlag an, tralala. Und dann habe ich gedacht, das mache ich auch. Ich verschenke das, ich verschenke Einblick an alle, die mir einen frankierten Rückumschlag schicken. Und ja, das habe ich dann erstmals im Newsletter bekannt gegeben. Im November 23 ist die erste Ausgabe erschienen. Jetzt ist ganz druckfrisch Ausgabe 4 am Start. Und ich habe hier schon 250 Umschläge liegen. Also es gibt viele, die schicken mir schon Umschläge auf Vorrat. Die haben mir dann 3 Stück geschickt, hier für die nächsten beiden Ausgaben gleich mit. Und dann packen wir den nur ein und verschicken die. Und dann sage ich immer, wenn es eine neue Ausgabe gibt, gebe ich da. Also dafür ist dann wieder Social Media gut, ne, als Kommunikationskanal. Leute, es gibt eine neue Ausgabe und im Newsletter. Und den Rest nehme ich mit auf Tour. Und nach einem halben Jahr sind die 1.000 Stück vergriffen und dann gibt es eine neue Ausgabe. Und da drin ist, das Ganze ist werbefrei, das ist 24 Seiten, Berliner Format, also Standard Zeitungsformat. Und da gibt es ganz viele Bilder, aber auch Texte von mir und also alles das, was ich sonst früher schon mal so auf Social Media rausgeblasen habe. Und textmäßig kann ich mich da ein bisschen mehr austoben als mit den 3 Zeilern auf Instagram.
Wo wir jetzt schon ein bisschen bei der Werbung sind, wo muss ich das denn dann hinschicken, wenn ich die Einblick haben will?
Ja, also die Infos findet man alle auf meiner Webseite, also sogar schon auf der Startseite. Da bewerbe ich schon, dass es jetzt in Einblick Nummer 4 gibt. Und da steht dann auch die Adresse. Einfach zu mir nach Hause schicken, nach Hahn. Wichtig, sage ich an dieser Stelle auch nochmal, steht zwar auch in dem Text, DIN B4, das ist ein Standard-DIN-Format, aber ist deutlich größer als A4, ist aber auch größer als C4. Das ist ein bisschen gemein, weil es gibt Menschen, ganz viele, was heißt ganz viele, es wird deutlich weniger, Gott sei Dank, die schicken mir einen DIN C4-Umschlag, weil sie denken, naja gut, der ist noch ein bisschen größer, passt das rein und da müssen wir dann Einblick doppelt knicken, ist nicht so schön. Ne? Also DIN B4, 1,80 Porto-Muster drauf seit diesem Jahr und dann und im Ausland 3,30 Euro, also verschicken natürlich auch ins Ausland, ne? USA, Neuseeland, gar kein Problem und dann geht das an euch raus, ja.
Ja, eine Geschichte würde ich jetzt hier gerne noch mal kurz hören. Das ist nämlich die Geschichte, wie du alles auf Schwarz-Weiß umgestellt hast. Das hast du uns nämlich auf Usedom so schön berichtet. Wie ist denn das eigentlich gelaufen?
Also Zeitraffer, angefangen habe ich Schwarz-Weiß, weil ich geprägt war. Also meine ersten Helden waren wahrscheinlich Ansel Adams und Henri Cartier-Bresson, also das große Regal, Street-Fotografie, Landschaftsfotografie. Das ist ja das, womit ich angefangen habe. Und selbst entwickeln war auch eigentlich nur schwarz-weiß sinnvoll möglich. Farbe war viel zu teuer, zu aufwendig, wollte ich alles nicht. Dann habe ich also ewig schwarz-weiß fotografiert. Dann kam digital. Mit der Digitalfotografie habe ich dann auch mal ein bisschen Farbe fotografiert, sogar viel eine Zeit lang. Ne? Also die Bücher, die ich zum Beispiel, die ersten beiden Bücher über Blitzfotografie, ist ja alles Farbe. Und mein drittes Buch, was ich viele Jahre später gemacht habe, das ist ein Buch über Aktfotografie, Central Nude, da habe ich tatsächlich, und das war, da habe ich mich echt gefreut, der Verlag hat gesagt, hast du Lust, ein Buch über Aktfotografie für uns zu schreiben? Habe ich gesagt, ja, aber es muss schwarz-weiß sein. Und dann habe ich gesagt, das lehnen die eh ab, niemals geht das durch. Und dann, das haben die tatsächlich gemacht und das ist komplett schwarz-weiß. Jedenfalls gab es diese Farb-Episode und als ich mich selbstständig gemacht hatte als Fotograf, Auftragsfotografie, naja, was fragen die Kunden zu 90% nach? Farbe. Ich habe die dann immer versucht, nach Schwarz-Weiß zu überreden. Das wollten die nicht. Das war auch so ein bisschen die Krise, die ich dann bekommen habe. Das ging dann bis dahin, dass ich die Leute, also Leute, eine Hochzeitsfotografie kann auch in Schwarz-Weiß richtig, richtig toll sein. Ach nee. Naja, jedenfalls habe ich dann irgendwann mich selber gegoogelt. Und zwar habe ich geguckt, was findet man eigentlich, wenn man Andreas Jorns googelt? Das ist ja jetzt auch kein Allerweltsname. Und dann machst du eine Bildersuche Andreas Jorns. Und dann habe ich ganz viele Bilder gesehen und alle waren farbig. Und ich selbst habe mich ja eigentlich immer also meine ganzen freien Arbeiten habe ich ja immer schwarz-weiß gemacht. Und habe die totale Krise bekommen und habe, man muss das so sagen, ich habe mir eine Flasche Rotwein aufgemacht. Und dann später noch eine zweite, habe mich echt betrunken und habe mich hingesetzt und habe meine Webseite umgebaut, habe alle Farbfotos rausgeschmissen von meiner Webseite, habe diesen Claim Black and White Only da drauf geschrieben, bin auf Social Media hingegangen, habe mein Facebook-Profil, alle Farbfotos raus, Instagram, alles raus. Ich mache nur noch, und dann bin ich ins Bett gegangen und einen anderen Morgen bin ich aufgestanden mit brummendem Schädel und dachte, oh je, was hast du getan? Und erstaunlicherweise, das dauert ja so ein bisschen, bis sich das dann rumspricht, war das so, dass die Menschen das gutiert haben. Es waren dann zwar etliche, die auch gesagt haben, wie sie machen nur schwarz-weiß, nee, dann ist das nichts für mich. Aber irgendwann merkte ich, es kommen Menschen genau deswegen, weil der sich so fokussiert und so, und der macht nur das und der konzentriert sich da drauf. Naja, und dann habe ich das viele Jahre ausschließlich gemacht, auch wenn ich persönlich ja immer auch in meinen Vorträgen und in meinen Workshops sage, seid nicht so dogmatisch, alles ist erlaubt. Ne? Das führt ja auch dazu, dass jetzt erstmals seit vielen, vielen Jahren mein neuer Bildband auch wieder ein paar Farbfotos enthält, einfach um das auch so ein kleines bisschen aufzubrechen. Aber mein Herz und mein Herzblut ist schon für Schwarz-Weiß. Da kann ich persönlich einfach mehr mit anfangen.
Ja, da können wir jetzt schön den Kreis schließen und nochmal auf den Bildband oder die Bildbände zu sprechen kommen, auf das Fotobuch. Welche Bedeutung hat das Fotobuch für dich? Denn von Anfang an spielte das ja eine Rolle.
Ja, also die Tatsache, es gibt genau ein Jahr, in dem ich nichts publiziert habe, das ist 2023, ansonsten war in jedem Jahr immer irgendwas, manchmal auch zwei Sachen, noch ein Magazin oder so. Ich persönlich glaube, dass ich sofort den Spaß verlieren würde, wenn ich das nicht hätte, wenn ich nicht das, was ich fotografiere, auch immer mal wieder in gedruckter Form, natürlich mache ich das auch für mich, aber für mich ist die Tatsache, dass ich mich irgendwann hinsetzen kann und etwas vorbereiten kann für eine Publikation, die eine ganz, ganz große Erfüllung. Also nicht nur das Fotografieren selbst, das macht mir eh Spaß. Aber ich habe durch dieses Publizieren auch den Spaß und die Lust behalten und sie fordert mich. Also die Tatsache, dass ich etwas publiziere, zwingt mich auch, kreativ zu sein und mich nicht zu wiederholen und auch mal was anderes zu probieren, weil ich nicht, also niemand braucht immer den gleichen Aufguss von der gleichen Geschichte. Und so sind ja auch die unterschiedlichen Sachen entstanden, die unterschiedlichen Projekte, die ich mache. Dieses Jahr wird wieder wahrscheinlich was ganz, ganz anderes geben, weil ich immer sage, Volume 1, 2, 3, ja, schön, aber macht mir nicht so viel Freude. Und das Bild an der Wand, ja, das ist ja dann nochmal verstärkt worden durch das Thema Ausstellung, das Bild an der Wand oder überhaupt das gedruckte Bild in den Händen zu halten, hat für mich so viel mehr Wert und so viel mehr, ja, es hat Seele, als wenn ich es mir auf einem Bildschirm anschaue. Und das wird sich auch nie ändern. Ich habe eher das Gefühl, das wird schlimmer von Jahr zu Jahr. Und ich weiß, dass das so ein bisschen oldschool zum Teil ist. Auch wenn es viel, du bist ja sehr stark in diesem Metier tätig. Also es ist nicht so, dass ihr wenige Einreichungen, glaube ich, habt. Aber wenn man sieht, wie viele Millionen und Milliarden Bilder nur irgendwo auf Festplatten liegen, ist es schon schade. Und es darf einfach nicht sein. Ich glaube, dass die Fotografie, soweit lehne ich mich aus dem Fenster, sogar nur dann überlebt, wenn sich dieser Gedanke verfestigt und wenn man, solange es das gedruckte Bild gibt, wird die Fotografie nicht sterben. Wenn das irgendwann wegfällt, wird es schwierig.
Sehr schönes Plädoyer für das Fotobuch. Welches war denn eigentlich dein erstes Fotobuch, an das du dich erinnerst, so richtig?
Ich glaube, mein allererster Bildband ist von Jim Rakete, das Softcover-Ding, wo Nina Hagen drauf ist. Weil ich eine große Affinität zur Musik habe, deswegen gibt es ja auch diesen Blog Radio Jons, war ich schon früh in Kontakt gekommen mit Jim Rakete, als er noch Produzent war von der Nina Hagen Band und später Nena. Und wie er dann Fotograf wurde, ist ja auch völlig irre, ne? Einfach nur, weil die sich keinen Fotografen leisten konnten und er dann das Cover fotografiert hat. Und ich liebe ja solche Geschichten und das zeigt mir dann auch, alles geht, ne?
Absolut, sehr schön. 17 Printpublikationen hast du erzählt, hast du gemacht und jetzt kommt die 9. Hardcover-Publikation raus mit dem Titel Im Jahr des Drachen. Wie kam es zu dem Titel?
Ich habe bewusst einen Titel gewählt, der eigentlich nichts erzählt und neutral ist. Ich habe vorhin von meiner Patentante gesprochen, Hobbyastrologin. So ein bisschen hat die mich natürlich geimpft, so ein bisschen eine Ader habe ich dafür auch. Und der chinesische Mondkalender, nach dem chinesischen Mondkalender, die haben ein abweichendes Jahr. Und von Anfang Februar 24 bis Ende Januar 25 war das Jahr des Drachen. Es ist gerade abgelöst worden, wir sind jetzt gerade ins Jahr der Schlange getreten. Und ich habe einen Titel gewählt, wo ich sage, alles, was ich fotografiere, fotografiere ich im Jahr des Drachen. Und auch nur das wird publiziert. Das war nämlich etwas Neues. Ich habe ja mein letzter Bildband hieß Finally und mit Finally habe ich einen kleinen Schlussstrich gezogen und habe anders als früher meine Schublade komplett leergeräumt. Das heißt, ich habe nicht zurückbehalten für etwaige Folgepublikationen, sondern habe tatsächlich mit dem weißen, also letztes Jahr im Januar mit dem weißen Blatt Papier angefangen, hatte ein paar lose Ideen und bin dann losgezogen und habe anders als früher sehr viel anlasslos fotografiert. Also bin einfach auch mal 4 Tage durch Berlin gelaufen oder durch Paris, Wien, nach wo ich überall war. Also auch an völlig verrückten Orten wie Ustí nad Labem in Tschechien oder Punta Sabione in Italien und habe dort fotografiert und habe all das dann Ende letzten Jahres zusammenmontiert. Also es gibt auch Fotografien von Menschen, also ich bin jetzt mir nicht komplett untreu geworden, aber ich habe das kombiniert. Also ich habe das so ein bisschen genreübergreifend gemacht und das zu einer Geschichte montiert, die sich im Laufe des letzten Jahres ergeben hat. Das ist ein sehr, sehr persönliches Buch, also weil ich gemerkt habe, das, was mich bewegt und was mich berührt, das muss ich einfach einfließen lassen in das, was ich fotografiere. Ich kann da nicht auf der einen Seite der Künstler sein und auf der anderen Seite der Mensch und auch der politische Mensch. Und deswegen vermengt sich das so ein bisschen. Und ich glaube, das hat es jetzt mal gebraucht.
Das heißt, ich höre da so ein bisschen raus, da sind nicht nur Porträts drin.
Ich habe genau 4 Porträt-Shootings gehabt im letzten Jahr. Die waren dann zum Teil über mehrere Tage. Eins davon war meine Reise mit Sheila nach Paris. Das ist nicht im Bildband enthalten, weil ich festgestellt habe, nee, das ist genau das, was ich früher schon gemacht habe. Das ist zu ähnlich dem. Das habe ich dann für Einblick für die Zeitung verwendet. Und die 3 anderen waren so ein bisschen konzeptioneller und im Abstand von 2-3 Monaten jeweils. Ganz bewusst mir 3 Menschen rausgepickt, 2 Männer, eine Frau, die aber auch nicht wussten, wie ich die Bilder dann verwenden werde und womit ich sie zusammenmontieren will. Das ist viel Street und Urban Landscape, nennt man das, glaube ich, da drin. Man merkt es aber so gar nicht, weil natürlich der Mensch immer wieder mal auftaucht, aber eben in Kombination mit anderen Dingen.
Vielen Dank für die Einblicke, Andreas. Letzte Frage. Wann ist denn ein Bild ein gutes Bild?
Ja, schöne Frage. Kann ich kann ich zügig beantworten, muss ich nicht drüber nachdenken, weil das ist das, was ich häufig auch in meinen Vorträgen, also die Frage stelle ich dann dem Plenum, ne? So, was ist eigentlich ein gutes Bild? Gibt es da eine allgemeingültige Definition? Nee, natürlich nicht. Ist ja wahnsinnig subjektiv. Das ist etwas, ich beantworte es jetzt für mich, das macht was mit mir. Ein Bild, was etwas mit mir macht, was mich in irgendeiner Form catcht, was irgendetwas in mir auslöst. Und mit einem gewissen Abstand, auch zeitlichem Abstand, darf es dann auch mal sogar ein negatives Gefühl sein. Wo ich vielleicht verschreckt bin oder abgestoßen bin oder am liebsten, also je älter ich werde, desto lieber habe ich das Gefühl irritiert. Ich verstehe das erstmal nicht. Das mag ich. Das mag ich tatsächlich. Also wenn ein Bild mir nicht gleich auf den ersten Blick alles erzählt, sondern Raum für Interpretationen gibt. All das ist eine ganze Menge. Ganz schwer zu definieren, runterzuschreiben, ganz schwer jetzt auch zu sagen, das Bild ist es nicht. Ich kann das für mich relativ schnell, aber das muss natürlich nicht für andere Menschen gelten, kann es auch gar nicht, weil ich hab ein wunderbares Zitat gelesen. Ich hoffe, ich kriege das jetzt zusammen. Ich glaube, das war in einem Bildband von Herr Linde Kölbel im Vorwort, wo jemand geschrieben hat, das Bild hat ja jemand gemacht, der dieses Motiv so gesehen hat und so für sich interpretiert hat. Und das ist seine Wahrnehmung von diesem Motiv. Und jetzt sitzt da jemand davor, der das für sich interpretiert, mit seinem Erfahrungsschatz, mit seinen Erfahrungen, die er gemacht hat, mit seinen Vorlieben, mit seinen Abneigungen, die völlig anders sind vielleicht wie das, was der Nächste hat, der sich das anguckt, weil er viel jünger ist, weil er weniger Erfahrungen gemacht hat, weil er ganz andere Erfahrungen gemacht hat, weil er andere Ängste, Sorgen, Nöte hat, Vorlieben. Deswegen wird er dieses Bild vielleicht auch ganz anders interpretieren. Und deswegen, und so geht das Zitat, 100 Menschen können sich dasselbe Bild anschauen, aber niemals das gleiche. Und damit ist für mich alles gesagt. Ich finde es großartig.
Ja. Sehr schön. Vielen, vielen Dank, Andreas, für das Gespräch. Viele Grüße nach Hahn. Alles Gute und bis bald.
Vielen Dank für das tolle Gespräch, Andy. Danke dir. Tschüss.
Ja, mehr über Andreas Jorns und seine Projekte ist zu finden unter www.ajorns.com. Ajorns in einem Wort sozusagen.com. Natürlich gibt es dort auf der Webseite auch den Link zu seinem Shop, über den die noch nicht vergriffenen Bildbände und vor allem aber der aktuelle, der jetzt gerade Anfang Februar erschienen ist, bestellbar ist. All diese Informationen sind natürlich nochmal zusammengefasst in den Shownotes. Ja, nochmal der Termin für die Fotobücher dieses Jahr. Wer also jetzt auf den Geschmack gekommen ist, auch am 15. April geht unser Einreichungsformular online unter deutscherfotobuchpreis.de und steht auch den Self-Publishern sozusagen offen. In Kategorie 10 können alle Self-Publisher ihre Bücher einreichen. Und das Internationale Festival Fotografischer Bilder findet wieder in Regensburg statt, und zwar vom 20. bis zum 23. November 2025. Mit Symposium, Hauptausstellung, Rahmenprogramm und mit der Preisverleihung vom Deutschen Fotobuchpreis. Und wenn unter euch da draußen jemand ist, der einen guten Ort kennt, an dem die Ausstellungstour vom Deutschen Fotobuchpreis Halt machen sollte und die Bücher gezeigt werden müssen, sei es in einem Museum, einer Bibliothek, in einer Schule, in einem Kunstverein oder, der schreibt mir einfach eine Mail an podcast@fotografieneudenken.de oder direkt an info@deutscherfotobuchpreis.de. Denn die Bücher können ganz einfach hin und her transportiert und ausgestellt werden. Wie das genau funktioniert, besprechen wir am besten persönlich. Ja, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, dabei sein und mitdenken. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Fotografie neu denken, der Podcast.